Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Alles andere als Ruhe und Kontemplation. Der 95-jährige Lukas Rügenberg ist nicht nur Benediktinermönch, sondern auch Künstler und Sozialarbeiter. Er blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Wir haben ihn in der Klosterabtei Maria Laach in der Eifel besucht. Was er uns über sein Leben erzählt hat, das ist heute ein Thema in Tag für Tag. Und es geht heute bei uns um religiöse Mündigkeit im Judentum. Wir haben einen Jungen und ein Mädchen bei der Bar bzw. Bat Mitzwa begleitet. Damit werden sie als Erwachsene in die Gemeinde aufgenommen. Mehr dazu gleich nach der Musik. In vielen Religionen wird der Übergang zum Erwachsenenalter durch religiöse Rituale markiert. Im Judentum ist es die Bar Mitzwa für die Jungen und die Bat Mitzwa für die Mädchen. Erst setzen sich die Heranwachsenden intensiv mit ihrer Religion auseinander, also unter anderem mit den insgesamt 613 Geboten und Verboten. Dann befassen sie sich mit der Frage, wie es ist, jüdisch zu leben. Schließlich folgt eine Art Prüfung vor der Gemeinde und dann wird gefeiert. Für jüdische Jungen und Mädchen ist das ein großer Tag, denn sie gehören danach zu den erwachsenen Mitgliedern der Gemeinde. Margalit Berger und Anja von Zizewski haben das Mädchen Amalia und den jungen Joni bei dem Ritual begleitet.
Joni aus Frankfurt wird Bar Mitzwa, Sohn des Gebotes. In der Synagoge gehört er mit seinen 13 Jahren jetzt zu den Erwachsenen. Segnet den Herrn, den Gesegneten. Joni rezitiert die Bracha, den einleitenden Segensspruch. Dann darf er vor versammelter Gemeinde zum ersten Mal im Gottesdienst aus der Tora, den 5 Büchern Mose, vorlesen. Bei einer Bar Mitzwa-Feier ist die prächtige Frankfurter Westend-Synagoge meist gut gefüllt. Oft reisen Verwandte und Freunde von weit her an. Zu Jonnis großem Tag sind Familienmitglieder aus Wien und Israel gekommen. Die Frauen haben auf der Empore Platz genommen, die Männer unten im Hauptraum des Kuppelbaus, der reich verziert ist mit goldenen und blauen Ornamenten.
Und dann wird mit einer besonders schönen Melodie ein Exemplar der Tora aus dem Bundesladen, aus dem Heiligen Schrein abgeholt. Und auf diesem Pult wird den Wochenabschnitt gelesen. Das ist das, was der junge Bar Mitzwa auf die Stelle der Erwachsenen übernimmt. Das ist als Art Bestätigung für die Gemeinde, dass dieser Junge ist schon reif und er ist genug Erwachsene, als sich einschließen mit den Männern in des Gottesdienst.
Benny Pollack ist in Frankfurt Religionslehrer. Er hat Joni auf die Bar Mitzwa vorbereitet. Zusammen stehen die beiden vor der Bima, dem Vorlesepult in der Mitte der Synagoge. Auf dem Pult liegt eine schwere Schriftrolle aus Pergament mit handgeschriebenem Text, die Tora. Joni beginnt zu leinen. So nennt man die Rezitation der Tora. Dabei fährt er die hebräischen Buchstaben mit einem Zeigestab nach, von rechts nach links.
Wenn du anfängst, fühlst du dich, obwohl du es schon 1000 Mal gemacht hast, immer noch nervös, obwohl man es eigentlich schon kann, weil man den Druck der Gemeinde hinter sich hat, hat man trotzdem Angst, dass wenn man was nicht so macht, wie es sein sollte, dass man das dann für den Rest seines Lebens im Kopf hat.
Es ist schwierig, den für den Torah-Vortrag charakteristischen Sprechgesang zu meistern. Der hebräische Text besteht nur aus Konsonanten. Die Vokale und auch die Noten, die Teamim, musste Joni auswendig lernen. Monatelang hat er dafür mit seinem Lehrer Benny geübt. Sein Wochenabschnitt, auf Hebräisch Parasha, ist einige Minuten lang und handelt von der Arche Noah. Jeder Bar Mitzwa bekommt den Wochenabschnitt zugeteilt, der seinem 13. Geburtstag am nächsten liegt. Die Lesung in der Synagoge markiert den Übergang ins Erwachsenwerden. Dabei steht das einzelne Kind im Mittelpunkt und bewältigt seine Aufgabe alleine.
Danach werfen die Frauen von oben Bonbons. Und das ist dann quasi halt so das Zeichen, dass du es geschafft hast. Und die ganze Synagoge singt dann und du wirst gefeiert. Und es ist einfach ein Gefühl, was einfach fantastisch ist. Du gehst runter zu deinen Freunden und alle umarmen dich, wünschen dir Glück. Das Gefühl kommt am nächsten, eine Mischung zwischen Stolz, Freude, aber auch ein wenig Traurigkeit, dass jetzt dieser große Tag schon so gut wie vorbei ist.
Julien Chaim Soussan ist Rabbiner in der Frankfurter Gemeinde. Um die Kinder mit dem Gottesdienst und den jüdischen Traditionen vertraut zu machen, hat er in der Gemeinde einen wöchentlichen Bar Mitzwa-Club eingerichtet. Im Wechsel mit dem Vorbeter unterrichtet Soussan die Jungen.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kinder häufig gar nicht so recht wissen, was sie da machen. Und deshalb ist es mir wichtig gewesen im Club, dass sie so die Grundsätze verstehen. Was heißt das eigentlich, Bar Mitzwa werden? Ja, eben bin ich noch 12 und ein bisschen und bin ein Junge im religiösen Sinne und plötzlich werde ich erwachsen. Was bedeutet das für mich? Was bedeutet der Begriff oder die Begriffe Bar Mitzwa überhaupt?
Die Bar Mitzwa hat eine lange Tradition. Der Begriff wird erstmals im Talmud erwähnt, der Tora-Auslegung, die über 1000 Jahre alt ist.
Und an einer Stelle finden wir, dass die Rabbiner festlegen, dass es bestimmte Alterskategorien gibt für einen bestimmten Reifeprozess. Und eines davon ist eben zu sagen, mit 13 Jahren wird man dann Sohn des Gebotes. Und das bedeutet erst einmal etwas Juristisches. Es gibt ein bestimmtes Alter, in dem man rechtsfähig wird. Im Laufe der Zeit hat sich dazu eine Tradition gebildet, in der man sagt, wir wollen jetzt aber auch dem Jungen die Gelegenheit geben, deutlich zu machen, dass er eben geschäftsfähig ist. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ein Jugendlicher aufgerufen werden darf zur Lesung der Tora, und deshalb macht man das auch demonstrativ an dem Geburtstag oder am Tag danach oder bei der nächsten Gelegenheit, sodass der Jugendliche zum ersten Mal eben auch der Öffentlichkeit bekannt gibt, Achtung, hier, ich bin jetzt legal volljährig.
Ab dem Alter von 13 Jahren zählen die Jungen zum Minyan, zum Gebetsquorum von 10 Männern, das nötig ist, um aus der Tora zu lesen. Und die Lesung ist der zentrale Teil des jüdischen Gottesdienstes. Der orthodoxe Ritus sieht vor, dass im Gottesdienst nur Männer aus der Tora lesen. Frauen und Männer sitzen getrennt. Und so tragen in Soussans Gemeinde in Frankfurt auch nur die Jungen im Gottesdienst aus der Tora vor. Für die Mädchen, die mit 12 Bat Mitzwa, Tochter des Gebots werden, gibt es eine eigene Zeremonie am Ende des Gottesdienstes, erzählt Soussan.
Und dann bittet man das Mädchen nach vorne, wo sie dann eine Rede hält, wo sie vielleicht auch einen Segensspruch spricht und wo sie dann eben auch aus der Tora zitiert, das erklärt oder ihren Bezug dazu oder vielleicht auch einen anderen Spruch aus den jüdischen Schriften zitiert und interpretiert.
Neben den orthodoxen jüdischen Gemeinden gibt es in Deutschland aber auch Gemeinden, in denen Frauen im Gottesdienst genau dieselben Aufgaben übernehmen wie Männer. Zum Beispiel die Masorti-Gemeinde in Berlin, in der Oranienburger Straße. Masorti bedeutet auf Hebräisch traditionell. Die Strömung steht zwischen der streng orthodoxen und der liberalen, offeneren Tradition des Judentums. Genau wie in den liberalen Gemeinden lesen hier nicht nur Männer, sondern auch Frauen aus der Tora vor, erklärt die Rabbinerin der Gemeinde Gesa Ederberg.
Wenn man in unsere Synagoge reinkommt, dann sieht man sofort den Unterschied zu einer orthodoxen Synagoge. Frauen und Männer sitzen gemeinsam, Frauen übernehmen Aufgaben, leitende Aufgaben im Gottesdienst. Und damit war es einfach von vornherein klar, dass in dieser Gemeinde Männer und Frauen völlig gleichberechtigt sind.
Amalia ist 11 Jahre alt. Sie gehört zur Berliner Masorti-Gemeinde und bereitet sich auf ihre Bat Mitzwa vor.
Ich wollte es eigentlich schon von klein auf machen. Und dann jetzt vor knapp anderthalb Jahren hat mein Vater mich gefragt, ob ich eine Bat Mitzwa machen möchte. Und dann habe ich auch nicht so lange richtig überlegt und einfach gesagt, ja, ich möchte es machen.
Zusammen mit ihrer Lehrerin Esther Kontarski bereitet sie sich auf ihren großen Tag vor. Jede Woche treffen sich die beiden in der jüdischen Gemeinde und üben die Lesung aus der Tora. Der Wochenabschnitt, den Amalia mit Esther erarbeitet, stammt aus dem 2. Mosebuch, dem Buch Shemot oder Exodus, und erzählt von der Zeit der Israeliten in Ägypten.
Das fängt an damit, dass die Namen von den Kindern Israel gelesen werden, also wie die Väter. Und dann erzählt wird, dass der Pharao befehlt, zwei Hebammen, die jüdischen Jungen umzubringen und sie sich widersetzen.
Während die Ursprünge der Bar Mitzwa, der Feier für die Jungen, bis ins Mittelalter zurückgehen, ist die Bat Mitzwa nur etwas mehr als 100 Jahre alt. Judith Kaplan Eisenstein aus New York war das erste Mädchen, das 1922 in der Synagoge aus der Tora las. Die erste Bat Mitzwa sollte ein Schritt zu mehr Gleichberechtigung auch in der Religion sein, kurz nachdem das Frauenwahlrecht in den USA eingeführt wurde. Es dauerte aber noch Jahrzehnte, bis die Bat Mitzwa wirklich populär wurde. Amalia hat ihre Lesung aus der Tora inzwischen erfolgreich hinter sich gebracht. Sie zählt jetzt in der Synagoge zu den Erwachsenen. Gemeinsam mit ihrem Vater Marcin erzählt sie im Videochat von ihrem großen Tag.
Meine ganze Familie war auch da. Also es hat Spaß gemacht, aber ich war dann wirklich erleichtert, dass ich fertig war. Aber auch froh, dass ich das durchgezogen habe, weil ich das unbedingt wollte. Dann auch stolz auf mich selber.
Rund 40 Gäste waren in die Synagoge in der Oranienburger Straße gekommen. Amalia trug den Gebetsschal ihres Großvaters, als sie vorne auf der Bima stand und ihren Wochenabschnitt über den Auszug aus Ägypten vorlas. Als erstes Mädchen in ihrer Familie hat sie zu ihrer Bat Mitzwa aus der Tora vorgelesen. Das hat ihr Selbstverständnis verändert, als Mädchen und als Jüdin.
Ich finde es auch dann schön, dass ich das sozusagen als Frau auch meinen Kindern beibringen kann, meiner Tochter vielleicht, meinem Sohn. Und dass auch nicht nur von Mann zu Mann in Tradition weitergegeben werden kann, sondern auch von Frau zu Frau.
Amalia und Yoni. Sie sind jetzt Bnei Mitzwa, Kinder des Gebotes. Sie haben sich mit ihrem persönlichen Torah-Abschnitt auseinandergesetzt und über ihre Beziehung zu Gott und zu den 613 Geh- und Verboten des Judentums nachgedacht. Jetzt zählen sie dazu und können selber entscheiden, wie sie ihr Judentum leben.
Margalit Berger und Anja von Zizewski haben Yoni und Amalia bei ihrer Bar bzw. Bat Mitzwa begleitet. Ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit und Kontemplation, so stellen wir uns gerne ein Leben im Kloster vor. Doch viele Mönche und Nonnen arbeiten im Dienst anderer Menschen und sind in der Welt unterwegs. So auch der 95 Jahre alte Benediktinermönch Lukas Rügenberg aus dem Kloster Maria Lach in der Eifel. Er ist nicht nur Mönch, sondern auch Künstler, Kinderbuchillustrator und Sozialarbeiter. Bruder Lukas hat Menschen am Rande der Gesellschaft geholfen und mit seiner Kunst zum kulturellen Gedächtnis über die Verbrechen der Nationalsozialisten beigetragen. Gerade erst hat er die Illustrationen zu einem Kinderbuch über die Geschichte der Sinti und Roma im Holocaust fertiggezeichnet. Und in wenigen Tagen feiert er sein 70-jähriges Klostergelübde. Für Doris Arp Gründe genug, Bruder Lukas im Kloster in Maria Lach zu besuchen.
Ich habe ja nie über mein Altwerden nachgedacht, aber jetzt, wenn so ein Tag kommt, denkt man natürlich schon darüber nach, wie alt man schon geworden ist und was ich erlebt habe. Und das ist doch eine ganze Menge, was sich da so abgespielt hat. Und da bin ich auch ein bisschen froh darüber, wie es verlaufen ist.
Und immer noch läuft. Auch mit 95 Jahren, trotz eingeschränkter Geh- und Sehfähigkeit, bleibt Lukas Rügenberg neugierig und aktiv. Im vergangenen Herbst hat er einen Hilfstransport an die Grenze zur Ukraine begleitet. Sein Atelier riecht nach frischer Farbe, die Wände hängen und stehen voll neuer Bilder. Es dominieren kräftige Farben, viel Gelb, Orange, gemaltes Licht.
Ich habe eigentlich in den Farben immer noch Steigerungen und hoffe immer noch, dass ich ein Stückchen weiterkomme. Das hört nie auf. Ich erlebe hier noch Glück in der Malerei. Wer hat das in dem Alter?
Der Mönch, Maler und Sozialarbeiter Lukas Rügenberg hat die Schrecken des vergangenen Jahrhunderts erlebt, den Aufbau der sozialen Arbeit nach dem Krieg sowie einen radikalen Wandel in der römisch-katholischen Kirche. Eine Zeitreise, zunächst ins Berlin der 1920er Jahre.
Ich bin ja 1928 geboren und 1933 ist Hitler zur Macht gekommen und dann entstanden die Nazis.
Sein Vater war Mitglied der NSDAP, die Mutter eine widerständige Frau mit festen Überzeugungen. Sie setzte sich beispielsweise als Nichtjüdin demonstrativ auf die gelben Judenbänke am Lietzensee in Berlin.
Meine Mutter hat während des Krieges ganz vielen Juden geholfen. Die Juden kriegten ja während des Krieges Lebensmittelkarten, von denen sie kaum noch leben konnten. Und meine Mutter hat denen immer heimlich am Abend oder nachts Lebensmittel gebracht.
Er selbst verfing sich in den Netzen der Hitlerjugend.
Wir haben schöne Sportfeste gemacht, große Ausflüge gemacht. Und die haben uns so irgendwie gekriegt. Als ich 15 Jahre alt war, wurde ich als Luftwaffenhelfer, also Flakhelfer, eingezogen, also unsere ganze Klasse. Und da kamen auch Bomben runter. Ne? Wir hatten denn so einen Mann Löcher, wenn wir das Pfeifen hörten von einer Bombe, das war ja schon fast zu spät, dann mussten wir in dieses einen Mann noch rein versinken, damit wir nicht getroffen würden. Nee. Ich habe immer gedacht, der hätte mich selbst treffen können, nee. Als Kind. Schutzengel war wirklich dabei.
Er musste nie auf jemanden schießen, blieb körperlich unverletzt. Der 17-Jährige wurde früh aus der amerikanischen Gefangenschaft entlassen und kehrte auf Umwegen nach Berlin zurück. Dort fand er zwischen all den Trümmern noch das Mietshaus seiner Eltern und alle hatten überlebt.
Und als der Krieg zu Ende war, habe ich darüber nachgedacht, gibt es in meinem Leben eine Mitte, die ich suchen muss. Und ich habe irgendwann mal, ob es der Zufall war oder auch mein Schicksal das so wollte, die Bergpredigt im Evangelium gelesen. Und das war so einfach und so eindeutig alles. Man soll die Gefangenen besuchen, man soll den Armen das Essen geben, man soll die Nackten bekleiden. Und das sind alles so Einfachheiten, die mich bewegen und die ich auch gerne tun wollte.
Und dann lernte der 19-Jährige einen Jesuiten kennen.
Und mit diesem Mann habe ich meine ganzen Kriegsereignisse erzählt und aufgearbeitet. Ja, und ich merkte, dass der unheimlich fromm war. Und da war etwas, was ich brauchte.
Gespräche, die den kriegstraumatisierten jungen Mann ins Leben zurückholten. 1946 bewarb er sich an der neu gegründeten Kunstakademie. In einem Berlin, in dem nicht nur die Gebäude zerstört waren.
Da wankten manchmal deutsche Soldaten in ihren Uniformen total ausgehungert durch diese Ruinen. Das war ein Bild. Also makaberer geht's gar nicht. Diese Figuren habe ich ein paar Mal gezeichnet. Und damit bin ich auch auf der Kunstakademie aufgenommen worden.
Rügenberg wird Meisterschüler bei dem berühmten Expressionisten Carl Schmidt-Rottluff, einem Meister der Farbe.
Wenn ich zeichne, dann hole ich etwas aus meiner Seele raus, was ich bin. Ne? Und irgendwann merkte ich, ich glaube. Das war eindeutig, es war, ich glaube an Gott. Also ganz ernst zu machen, nicht? Radikal. Und da war ich aber noch auf der Kunstakademie und malte schon ganz riesige religiöse Bilder.
So kam der damals 23-Jährige als Novize zu den Benediktinern in die hochmittelalterliche Klosterabtei Maria Lach in der Vulkaneifel, die bis heute Kunst und Kunsthandwerk fördert. Die ersten Jahre musste er den Zeichenstift wegschließen, stattdessen Gänge putzen, den Garten pflegen, dienen. Anfang der 1960er Jahre hieß es plötzlich aus Rom, öffnet die Fenster.
Anfang der 60er waren viele junge Leute da, aber wir waren alle im besten Alter. Und wir setzten uns immer morgens in ein Zimmer, wo ein Radio war, und hörten uns die neuesten Nachrichten von Mario von Galli, das war der damalige Sprecher des Vatikanischen Konzils. Holten wir uns jeden Morgen an und aha, schon wieder was Neues. Und wir wurden immer mehr so aufgeputscht, in eine andere Richtung zu gehen.
Ein Riss ging damals nicht nur durch das Benediktinerkloster Maria Lach, erinnert sich der Ordensbruder, der selbst kein Priester ist.
Aber das Konzil hat es zuletzt geschafft. Die Paters mussten hinnehmen, dass die Brüder aufgewertet werden. Die wurden auch Mönche, wir kriegten auch die Mönchsweihe. Das war wirklich ein großer Schritt. Dadurch konnten Werte, die ja auch in uns waren, auf einmal gelebt werden und auch frei werden.
Viele seiner Mitbrüder wagten sich auf die Seitenpfade in die christliche Sozialarbeit, besuchten ärmere Familien in der Eifel, gingen in Krankenhäuser und Gefängnisse. Bruder Lukas zog und zieht es bis heute zu den Menschen am Rande der Gesellschaft, den Obdachlosen, den Sinti und Roma, den Kindern und Jugendlichen, die damals im Wirtschaftswunderland in Notunterkünften in der Nähe von Müllkippen und Rieselfeldern, Schrottplätzen und Kläranlagen auf der Straße lebten.
Aber das Schöne, dass Maria Laach, mein Kloster, das mitmachte mit mir. Ne? Das war ja nicht üblich, dass einer ausschert und Sozialarbeit macht.
Zeitweise lebte der Mönch mehr in Übergangssiedlungen als im Kloster. Vor 52 Jahren bat die Stadt Köln ihn, sich um Jugendliche zu kümmern, die in die Verwahrlosung und Kriminalität zu rutschen drohten.
Die waren ja alle arbeitslos. Eine Jugendarbeit wäre eine berufshinführende Arbeit in kleinen Werkstätten. Und das habe ich in gewisser Weise durchgesetzt, aber die Jugendlichen wollten auch eine Disco haben. Und das war natürlich das Erste, was wir gebaut haben. Die kamen jeden Tag und haben engagiert gearbeitet.
Im Laufe der Jahre entstanden die Kellerläden, Werkstätten, in denen bis heute Möbel und Fahrräder aufpoliert werden. Irgendwann entstand die Idee, Hilfstransporte zu organisieren. Erst nach Polen, dann auch in die Ukraine. Und schließlich entdeckte er auf einer der Fahrten das Roma-Lager Habesch in der Slowakei.
Die jungen Leute, die die Transporte machten, lernten eine andere Armut kennen, als die, die sie selber in ihrer Kindheit und Jugend hatten. Nach späteren Gesprächen merkte ich, wie wichtig das für sie war, dass sie das alles erlebt haben. Das hat sie auch verwandelt, richtig.
Über das Leben dieser slowakischen Roma hat der Künstler Lukas Rügenberg im vergangenen Jahr ein Bilderbuch veröffentlicht.
Ich habe ungefähr 70 Kinderbücher gemalt. Eine Szene, die mich besonders anrührte, da habe ich eine Geschichte draus gemalt und habe auch immer jemand gefunden, der den Text machte. Das waren zum Teil Geschichten aus dem Evangelium und ich habe auch politische Dinge aufgegriffen. Leute, die ihr Leben erzählt haben in Auschwitz, da habe ich 3 Bücher von gemacht zu dem Thema.
Jungen Menschen erzählen, wer die Nationalsozialisten waren, das macht der 95-jährige Ordensmann bis heute. Jetzt zusammen mit Markus Reinhardt. Seine Familie aus Köln-Bickendorf war mit anderen Sinti in Richtung Osten deportiert worden.
Das war 1940. Von meinem Vater, die Eltern, alle beide sind zurückgekommen. Die hatten 12 Kinder und die Hälfte dieser Kinder sind erschlagen und vergast worden. Und deshalb hat mein Opa ja überlebt, weil der konnte arbeiten und meine Oma konnte auch arbeiten. Mein Vater hatte auch schon gearbeitet da. Und meine Tante, die hat bei Mengele hat sie sauber gemacht mit 13. Deshalb konnten die irgendwo überleben, wie ein Wunder. Aber sie haben überlebt. Ich finde das einfach toll, dass die Geschichte meiner Familie letzten Endes in so einer Buchform ist, die man für Kinder auch zugänglich machen kann.
Wenn man es nicht macht, geht eine Geschichte verloren, die nicht verloren gehen darf. Wir brauchen nur das auf Bildern anzusehen, aber es gab Menschen, die mussten es durchleiten, nicht?
Lukas Rügenberg, der Benediktiner, hat dafür wieder eine Bildsprache gefunden, die grausame Schicksale für Kinder nachvollziehbar macht, ohne ihnen zu schaden. Die Zeichnungen sind fertig, ein Verlag gefunden, der Text ist in Arbeit. Jetzt steht schon wieder ein ganz anderes Bild auf seiner Staffelei. Ein großformatiges Engelsbild, gemaltes Licht.
Die große Klammer in mein Leben, ja, ist meine Liebe zu Gott und das Klosterleben, was ich hier führe. Dafür bin ich sehr dankbar für dieses Leben, was ich führen durfte. Jetzt kommt noch dazu mein hohen Alter. Ich bin ja ausgebildeter Maler, dass ich immer noch am Malen bin und dass auch immer noch was wird mit der Malerei.
95 Jahre alt ist Lukas Rügenberg im Kloster Maria Laach in der Eifel. Doris Arp berichtete über sein bewegtes Leben als Mönch, Künstler und Sozialarbeiter. Das war Tag für Tag an diesem Montag mit Andreas Mein in der Redaktion. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Kontrovers. Da geht's bei meinem Kollegen Theo Gers um das Thema härtere Gangart beim Bürgergeld. Eine notwendige Reform oder einen Angriff auf den Sozialstaat? Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.